Bisschen Nirvana.
Ein bisschen Nirvana, Folge 7. Wir schließen das Thema Rad des Lebens ab und werfen unseren Blick auf die ethischen Grundlagen der buddhistischen Lehre. Viel Spaß dabei. Ein bisschen Nirvana, Folge 7. Freddy, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollen heute, nachdem wir sehr, sehr technisch waren in den ersten Folgen dieser ersten Staffel hier bei Ein bisschen Nirvana, möchten wir heute so ein bisschen konkreter werden in pragmatische, würde ich fast sagen, da wir heute um ethische Grundsätze uns drehen wollen, beziehungsweise die diskutieren wollen und so ein bisschen ja, ableiten wollen, was wir jetzt eigentlich technisch, theoretisch vom Buddhismus schon gelernt haben. Bevor wir das machen, beziehungsweise vielleicht als kleine Überleitung dazu, schulden wir euch aber noch ein bisschen was vom Rad des Lebens, genau. Das Bildnis, was wir in den letzten 12 Folgen besprochen haben. Denn da finden sich noch ein paar, ja, Gimmicks wäre eigentlich zu klein geredet, da finden sich noch einige wichtige Details in diesem Bild, die die Lehre des Buddhismus nochmal sehr, sehr einerseits metaphorisch, aber auch doch ganz klar und eindeutig abbilden. Freddy, ich würde sagen, wir legen sofort los mit dem Bild. Die, ja, die das Bild nicht offen haben, können das nochmal öffnen. Wir haben es ja auf verschiedenen Kanälen, glaube ich, auch verlinkt genau, oder hochgeladen, genau, unter anderem auf unserem Instagram-Account. Mhm. Genau, also ich denke, es würde sich nochmal lohnen, das zu öffnen und ja, während ihr das hört oder danach oder davor nochmal raufzuschauen. Und wir steigen wieder ein. Also was wir in den letzten beiden Folgen hatten, war eigentlich der gesamte Kreis mit den verschiedenen Teilen. Radmitte, Radnarbe, wie auch immer wir das genannt haben. Wer sich das nochmal anhören möchte, die letzten zwei Folgen, Folge 5 und Folge 6. Jetzt wollen wir ein bisschen weiter rausgehen. Ich meine, vielleicht hast du deine eigene Präferenz, wo du anfangen möchtest. Ich habe auf jeden Fall meine und ich ziehe das jetzt einfach das mal durch.
Wir. Ja, mach mal.
Ich bin natürlich super angetan von dem Kollegen, der das ganze Rad hält.
Ja.
Wie hat er denn einen Namen?
Ja, das ist Yama,
okay.
Der Herr des Todes.
Okay, und der Herr des Todes trägt jetzt dieses Rad des Lebens.
Es befindet sich in seinen Klauen sozusagen. Ja. Ja, also solange wir in Samsara sind, im Kreislauf der Wiedergeburten, befinden wir uns immer in den Klauen des Herrn des Todes. Und es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis er uns wieder zu fassen kriegt.
Okay, also ist damit schon die ganze Metapher beschrieben?
Noch nicht natürlich. Also, da hängt natürlich immer noch viel, viel mehr dran, denn wir können ja zum Beispiel mal ins Gesicht gucken, des, ja, Herrn des Todes. Und wir sehen dort, dass er drei Augen hat. Naja, das dritte Auge, das können wir auch als vielleicht als Hinweis dafür nehmen, dass im Buddhismus nie alles so ist, wie es scheint. Mhm. Denn der Herr des Todes ist auch eine Manifestation des Buddhas des Mitgefühls. Ja, Buddha Chenrezig oder Buddha Avalokiteshvara manifestiert sich, glauben wir, als der Herr des Todes. Das heißt, selbst wenn wir sterben und selbst wenn wir in die inneren Bereiche gehen, haben wir immer trotzdem Kontakt mit einem Buddha auf dem, ja, Weg dahin. Was vielleicht erstmal nicht so beruhigend ist, weil wir werden ja dann trotzdem irgendwo wiedergeboren, wo es leidvoll ist, aber wir haben immer Berührungspunkte letztendlich. Also wenn wir irgendwann in der Lage sind, wirklich zu sehen, dass eigentlich die buddhistische Lehre unser ganzes Leben durchdringen kann, dann ist das vielleicht doch wieder irgendwas, wo wir denken, okay, immerhin. Wenn ich ihn dann als solchen erkennen würde, dann wird es vielleicht anders. Also metaphorisch gesprochen, was da drin steckt, ist natürlich, dass Buddha auch immer irgendwo für uns da ist. Mhm. Vielleicht.
Das dritte Auge ist ja auch in verschiedensten Traditionen ja immer dieses Symbol für Erleuchtung oder Erkenntnis.
Ja.
Ich habe jetzt nur kurz dran gedacht, vielleicht auch ein Symbol jetzt in dem Sinne, inwiefern die Erkenntnis auch immer angesichts des Todes kommt. Nicht nur, wenn ich jetzt sterbe direkt, ja, sondern indem ich mir bewusst werde, dass ich sterben werde.
Ja.
Das ist ja auch schon ein großer Schritt in Richtung Erkenntnis.
Genau, also es gibt sogar so Zitate in den Kommentarliteratur oder in der buddhistischen Kommentarliteratur, dass eigentlich das Denken an den Tod ist das Entscheidende. Ja, wenn man, ich weiß gerade nicht, wo es steht, aber es gibt so ein Zitat, wenn du morgens nicht an den Tod denkst, ist der Morgen vergeudet und wenn du mittags nicht an den Tod denkst, ist der ganze Tag vergeudet. Mhm. Ja, Also das ist schon so, es gibt auch eine buddhistische Tradition zum Beispiel, oder es ist eine Tradition in vielen buddhistischen Richtungen, morgens das Erste, was man macht, eine Todesmeditation durchzuführen.
Instinktiv erstmal überhaupt nicht das, was ich jetzt in der westlichen Welt für vernünftig ansehen würde.
Genau, aber letztendlich, wenn wir das dann zurückführen auf dieses Rad, ne, mein Leben wird enden. Wir haben ja den äußeren Kranz gehabt mit den 12 Gliedern, die uns zeigen, wie aus Handlungen eigentlich alles andere entsteht. Und da kam mir dann jetzt nach unserer letzten Folge auch nochmal so ein Satz, so ein kurzes Zitat aus dem Abhidharma Kosha im Kopf. Also auf Tibetisch heißt der Lele Jite Natsoge. Aus Karma entstehen die zahllosen Welten. Mhm. Ja, also in diesem Rad, was da mit drin steht, eine Handlung, die ich jetzt ausführe, die kann meine ganze nächste Existenz einfärben. Die kann eine ganze Welt für mich letztendlich kreieren. Also eine Welt im Sinne von einer Erfahrungswelt für mich. Und das ist alles, ne, wenn mir klar ist, mein Leben wird enden und es wird danach weitergehen. Das ist ja auch noch, ja, wenn ich nicht akzeptiere, dass es Wiedergeburt gibt, dann ist es natürlich alles hinfällig, dieses Rad. Aber wenn ich das für mich akzeptiere und weiß, dieses Leben wird enden, dann weiß ich, es wird weitergehen, aber ich weiß nicht wie. Und dann tue ich vielleicht lieber jetzt was, um da sicher zu gehen oder zumindest so sicher wie möglich zu sein, dass ich da vielleicht ein Polster habe, auf das ich dann zurückgreifen kann.
Ja.
Karmisch gesehen.
Das Thema Tod wird wahrscheinlich auch nochmal ein Thema für eine isolierte Folge sein.
Ich glaube.
Ist jetzt aber nochmal schön, dass wir das jetzt ein bisschen anekdotisch da schon ansprechen konnten, jetzt wo wir den Yama, oder ist das eine männliche Figur? Es gibt wahrscheinlich da auch wieder...
Er ist männlich, in dem Fall, genau. Also er wird männlich dargestellt. Buddhas haben kein Geschlecht. Also Buddhas erscheinen in einem Geschlecht. In dem Fall erscheint er männlich.
Also der Yama ist schon richtig.
Ja, genau. Okay.
Ja,
also im Sanskrit auch A oft eine männliche N.
Ah, okay. Ja. Gut. Lernen wir auch was auf der Linguistik. Sehr schön. Yama jetzt also hier im Zentrum hält dieses Rad. Wir haben aber vor allem oben links und oben rechts Bildnisse, die schon ins Auge stechen, die jetzt grundsätzlich nicht innerhalb des Rades manifestiert sind, die aber nicht davon wirklich isoliert werden können, so wie ich es verstehe. Das sieht man auch im Bild oben links, da führt so ein Regenbogenpfad hin.
Ja.
Und oben rechts ist da eine Person, ich nehme an, Buddha vielleicht, die genau in die linke Ecke zeigt. Wie kann ich diese beiden Bildnisse verstehen?
Genau, also oben rechts ist Buddha. Also oft wird er auf Tibetisch auch einfach der Buddha da oben genannt. Dengdu Sangye. Also Dengdu ist oben und Sangye ist Buddha. Mhm. Der Buddha da oben, der steht außerhalb des Rades. Das hat auch seinen Grund. Denn Buddha ist nicht innerhalb des Rades. Er kann zwar da erscheinen, aber er ist nicht innerhalb des Rades. Mhm. Und er zeigt uns den Weg raus mit seiner Hand. Er zeigt uns den Weg raus. Das heißt, auch da können wir sehen, dass das Dharma, was er lehrt, ist nicht Teil Samsaras. Es ist der Weg raus aus Samsara. Und in der linken Ecke sehen wir dann ein reines Land, ein reines Buddha-Land, das ist in dem Fall, ist dort dargestellt. Also ich kann es schwer erkennen, aber ich würde sagen, von der Ikonografie her ist das Buddha Amitabha, der dort in seinem reinen Land sitzt und unser Ziel vielleicht da zeigt, also so eine Art paradiesische Metapher, würde ich es mal bezeichnen.
Buddha Amitabha.
Amitabha, genau. Okay. Der wird rot dargestellt in der Meditationshaltung. In der Regel hat er dann eine Betteschale in den Händen noch. Und das ist in dem Fall symbolisch zu sehen als der Ort, an dem wir dann Erleuchtung gelangen können. Also der Ort, der Weg raus aus dem Rad des Lebens.
Und Buddha Amitabha bezieht sich jetzt aber nicht auf eine historische Person?
Buddha Amitabha ist ein sogenannter Sambhogakaya Buddha, also ein Freudenkörper-Buddha, der jetzt nicht in der Form hier in der Welt erscheint. Außer wir haben große Fortschritte auf dem Pfad gemacht, unseren Geist sehr stark gereinigt, dann können wir vielleicht mit ihm sprechen, aber nicht historisch in dem Sinne, dass wir sagen würden, er ist in dieser Welt mal als solcher geboren worden. Ja, also anders als Buddha Shakyamuni, wo wir davon ausgehen, dass er historisch gelebt hat und wo es auch Zeugnisse gibt von vor 1000, 2000, teilweise noch mehr Jahren, die sagen, hier hat er gelebt. Das wäre in dem Fall nicht der Fall.
Okay. Ja. Und ich hatte schon diesen regenbogenfarbenen Pfad, zumindest jetzt in diesem Bild, wahrscheinlich nicht überall in der Finde.
Ich habe ihn auch schon einfach weiß gesehen. Ja.
Wo kommt der Pfad her und wo er hinführt, haben wir jetzt schon besprochen, aber wo kommt er her?
Also er führt uns, er kommt aus dem Rad. Man erkennt es jetzt hier nicht. Ne? Also hier ist er einfach dann da, kommt hinter dem Ohrring, hinter dem rechten raus. Ich habe Darstellung gesehen, da kommt er innen aus dem Narbenkranz, ne? Von dem, also wo wir, wir haben ganz innen ja diese drei Tiere und da drum dieses Weiß-Schwarze, dass er aus diesem Weißen oben rauskommt. Das vielleicht uns auch nochmal so als Hinweis sehen kann, dass wir natürlich durchaus, auch wenn Karma natürlich den Kreislauf am Laufen hält, wir dennoch positives Karma schaffen müssen, um die Ursachen zu kreieren, um rauszukommen. Vielleicht könnte man das so auch nochmal sehen. Aber letztendlich ist das, was uns anzeigt, es gibt einen Weg raus aus diesem Kreislauf. Ne? Und letztendlich müssen wir in diesem Kreislauf ansetzen, weil da sind wir ja.
Ja, und wie kann ich diesen Pfad jetzt besteigen? Na, das ist eigentlich das Thema, was wir am Anfang eigentlich erst besprochen hatten mit den quälenden Wahrheiten. Ja. Wir wollen heute ja konkreter werden, das hatte ich ja eingangs versprochen. Ja. Wir hatten in der vierten edlen Wahrheit oder in der vierten Wahrheit der Edlen gelernt, dass es diesen achtfachen Pfad gibt und dass dort verschiedene Schritte, sage ich jetzt mal, beinhaltet sind, die uns da jetzt also rausführen sollen aus diesem Kreislauf auf den Pfad Richtung Erleuchtung. Ganz konkret wird es wahrscheinlich da anzusetzen, wo auch im Sinne des achtfachen Pfades angesetzt wird, nämlich bei der Ethik. Mhm. Also wie gestalte ich sozusagen das Hier und Jetzt mit Hilfe von Moral, mit bestimmten Regeln, bestimmten Vorstellungen, wie ich mein Handeln zu modifizieren habe.
Ja.
Inwiefern ist sozusagen die Ethik die Basis dieses achtfachen Pfades, beziehungsweise des Pfades jetzt aus diesem Kreislauf, den wir in den letzten zwei Folgen besprochen haben?
Genau, also ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen weg von dem Begriff achtfacher Pfad.
Ja.
Weil ich den achtfachen Pfad persönlich für sehr technisch halte. Und ich glaube, es ist einfacher, wenn man sich das ein bisschen anders anguckt. Es ist aber, bleibt aber dieser Pfad. Also wir erfinden da jetzt nichts Neues. Denn wir haben ja auch schon gesehen, dass man den achtfachen Pfad in drei Unterteilungen unterteilen kann letztendlich. Und an denen möchte ich mich gern orientieren.
Das sind rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb?
Nein, das wäre jetzt der Teil der Ethik im Grunde da drin. Sondern die drei sogenannten drei höheren Schulungen.
Mhm.
Ja, das wäre die höhere Ethik, höhere Konzentration und höhere Weisheit.
Ja.
Und das sind die drei Unterteilungen, in die man diese acht Glieder des Pfades dann auch wieder unterteilen kann. Wir hatten das ja besprochen in der Folge. Ich finde das aber diese Dreiteilung einfach ein bisschen griffiger für die Praxis, gerade wenn wir vielleicht noch nicht so tief drin sind in der Praxis, finde ich es immer ganz schön. Wir können uns das so vorstellen, um Samsara zu verlassen, müssen wir unsere Unwissenheit beenden. Und um Unwissenheit zu beenden, müssen wir Weisheit entwickeln. Also entweder eine Weisheit, die Selbstlosigkeit erkennt oder die Leerheit. Das sind jetzt zwei philosophische Unterscheidungen. Letztendlich geht es immer darum zu erkennen, was ist die wahre Natur aller Dinge. Nur wenn wir die erkannt haben, können wir unsere Unwissenheit damit auch durchschneiden, zerstören, beenden.
Ja.
Um das aber zu erkennen, müssen wir eine unglaublich stabile Konzentration oder tiefe meditative Kraft entwickeln, um eins gerichtet, ganz tief in die Meditation gehen zu können und uns nur auf die Analyse der Wirklichkeit zu konzentrieren und dann wirklich das zu erkennen. Das heißt, wir müssen eine ganz stabile Meditation haben, die ganz weit weg ist von dem, was wir wahrscheinlich alle in der Meditation kennen. Selbst wenn wir denken, boah, habe ich heute mich richtig gut konzentrieren können, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir eigentlich dann am Ende brauchen.
Ja.
Um das zu entwickeln, müssen wir letztendlich eine Achtsamkeit in unserem ganzen Leben entwickeln. Und das wiederum ist dann die Ethik. Das ist die Grundlage. Wenn wir, ich sag's mal so, wenn wir, ich mach mal ganz plastisch, wenn wir, keine Ahnung, wir kommen um 6 Uhr morgens von einem Rave durch die ganze Nacht nach Hause, haben da vielleicht noch was eingeworfen oder Alkohol getrunken, sind so ein bisschen immer noch drauf, hauen uns vom Fernseher, gucken uns dann erstmal RTL morgen an und setzen uns dann hin und versuchen zu meditieren. Direkt im Anschluss.
Wird nicht klappen.
Ja? Das heißt, Ethik bedeutet einfach, ich schaffe für mich Umstände, um achtsam durch mein Leben gehen zu können, um aufpassen zu müssen, weil ich es mir auferlegt habe. Ja? Was mir aber dann letztendlich hilft, achtsam zu sein. Also das kann ich ganz breit fassen. Das kann damit sein, dass ich vielleicht versuche mich in meiner Arbeit oder schon in positiven Dingen zu schulen. Also will ich jetzt Hedgefondsmanager sein oder ich bleibe mal bei dem Beispiel, ich bin jetzt einfach Banker, ich sage ja nicht, gib deinen Job auf und mach was Vernünftiges. Ja. Aber will ich jetzt einen Hedgefonds managen oder gucke ich vielleicht, dass ich bei einer Bank arbeite, die vielleicht auch ethische Prinzipien verfolgt, wo es vielleicht auch dann wirklich darum geht, zu helfen.
Also die Motivation ist wieder das, was im Zentrum steht jetzt hier.
Die Motivation und letztendlich hilft uns das natürlich, wenn wir in einem Umfeld sind, was diese Motivation grundsätzlich auch noch uns entwickeln lässt oder uns aufrechterhalten
lässt. Also das mit sich selbst im Reinen sein ist eine absolute Grundlage für die Möglichkeit, in tiefster Konzentration sich zu schulen.
Ja, wenn wir das so sagen wollen, ja. Doch, ja, genau. Also ich muss schauen, dass ich selber einfach ein bisschen bei mir bin, mhm, ja, und mich zügle. Mhm. Ja, wir haben ja auch diese Bezeichnung Wienerja für wirklich Disziplinlehre, also Teil der Ethik, auf Tibetisch Döwa. Und Döwa heißt genau das, sich zügeln oder sich an die Leine nehmen so ein bisschen. Es geht darum zu schauen, kann ich mein Leben auf eine Art gestalten, dass ich vielleicht anderen nicht schade, dass ich positives ganz Karma wichtig ansammle. Denn
das ist wichtig, weil, also ganz kurz, weil ich finde, es ist wichtig, nicht nur zu sagen, okay, ich versuche jetzt mich in dieser Ethik zu schulen, um die Basis zu haben, um in der Konzentration besser zu werden, sondern eigentlich ist es ein gleichbleibender Pfad, eine Parallele, dass du sagst, auf weltlicher Ebene versuche ich mein Bestes zu geben, das ist die Ethik, und die Konzentration ist ja nochmal dieses noch stärker spirituelle.
Genau.
Und dass diese beiden Komponenten zusammengenommen dich auf den Weg bringen zur Weisheit.
Genau. Wir können nämlich jetzt auch nicht sagen, mach mal nur Ethik und meditiere nicht. Ne? Also das will ich klar überhaupt nicht sagen. Ja? Genau. Wenn wir eine Meditationspraxis haben, super.
Ja.
Absolut gut. Mach die weiter. Wo es bei der Ethik eigentlich in meinem Verständnis vor allem auch darum geht, ich glaube, gerade wenn wir das so in einen westlichen Kontext übersetzen wollen, ist eben, ich meine, wie lange meditieren wir? Das können wir uns ja auch mal fragen. Wie lange ist so eine Sitzung? Wenn wir gut sind, sind das 20, vielleicht 30 Minuten am Tag. Dann bleiben noch 23,5 Stunden übrig. Ja? Und deshalb macht es total Sinn, dass wir eben nicht bei der Konzentration ansetzen, sondern bei der Ethik, ja? Also die sich auf alles, was nicht in der Meditation passiert, bezieht. Ja? Wir haben dann unsere Meditationssitzung, da ist es relativ schwierig für uns, negatives Karma anzusammeln, weil wir haben ja einen Fokus, auf den wir uns richten. Ne? Und wir schulen, wollen uns ja daran schulen, uns zu konzentrieren. Das heißt, dass wir da jetzt irgendwas tun, was unserem Pfad hinderlich ist, ist, würde ich jetzt mal sagen, konventionell relativ unwahrscheinlich erstmal. Außer wir üben jetzt ganz falsche Arten von Meditation oder so ein. Aber grundsätzlich ist es unwahrscheinlich, dass uns da jetzt irgendwas, da eine Gefahr droht, sage ich mal, für unseren Weg. Die Gefahr droht uns außerhalb davon, dass wir vielleicht uns dann doch dazu hinreißen lassen, etwas Negatives zu tun, dass wir negatives Karma ansammeln, dass wir Dinge auch kreieren. Also Handlungen können sich auch negativ auf die Meditation auswirken. Ne?
Und andersrum, weil du ja meintest, es kann in der Meditation vielleicht nichts Schlechtes passieren, aber wenn ich die Meditation für falsche Zwecke instrumentalisiere, wir hatten ja schon mal, glaube ich, ich weiß nicht, ob das auch im Podcast angesprochen wurde, das Beispiel von irgendwelchen Großkonzernen, die vielleicht der Gesamtheit der Menschheit keinen großen Nutzen geben können, die natürlich aber auch die Meditation als Achtsamkeitskonzentrationsübung einfach nur für den Profit.
Wir unterhalten uns beide zu oft. Ich glaube, das war nämlich nicht im Podcast.
Ich denke, es ist wichtig, ne? Also, weil du ab dem Punkt nämlich genau diesen Weg, diese Schule der Konzentration komplett von allem isolierst, also von der Ethik und von der Weisheit. Und das ist, deswegen ist es vielleicht wichtig zu sagen, diese Rangfolge, und wir gehen jetzt heute auf die Ethik genauer ein, diese Rangfolge besteht, die Ethik ist die Basis für die Konzentration ist die Basis für die Weisheit. Ja. Aber wenn ich mit einer guten Ethik, sage ich jetzt mal, mit einer guten Ethik die Basis, den Grundstein für Konzentration gelegt habe, bedeutet das nicht, dass ich ab dem Punkt nicht mehr ethisch handle, sondern die Ethik ist weiter, wie du sagst, ich meine, 23,5 Stunden, die ich nicht meditiere, muss ich trotzdem schauen, dass ich mein Leben so gestalten kann, dass es jetzt in diesem Sinne, im buddhistischen Sinne, im Sinne der buddhistischen Lehre, dieses Leben weiterverfolgen kann, um zur Weisheit zu gelangen oder zu jeglichem Ziel, was ich jetzt erstmal verfolge mit dem Buddhismus. Ja. Weshalb es auch heute so wichtig ist, darüber etwas genauer zu reden und auch über vielleicht unsere persönlichen Wege zu reden, um da mal so einen kleinen Anschubser den Zuhörern zu geben, wie verschieden die Wege sein können und wie vielfältig buddhistische Wege sich gestalten können. Ja. Und die Frage natürlich, was ist buddhistisch und was ist nicht mehr buddhistisch?
Das ist eine wichtige Frage.
Ist eine wichtige Frage. Und
ich glaube, da gibt es auch ganz viele, wenn ich so reinmache, ganz viele Verwirrung drum um diese Frage. Und ich glaube persönlich, wir können die vielleicht ein bisschen entschärfen.
Die entschärfen sicher, aber ich denke, wir werden heute nicht zu einer absoluten Definition kommen.
Sowieso nicht. Wir leben in einer relativen Welt.
Genau. Wunderbar. Ja. Genau, also die konkreten Grundsätze, wir wollten ja konkret werden. Um nochmal auf den achtfachen Pfad zurückzukommen, ich hatte das jetzt schon an falscher Stelle schon erwähnt. Ja. Also innerhalb dieser höheren Schule der Ethik gibt es halt das, was sich als rechte Rede, rechtes Handeln und rechter Lebenserwerb manifestiert.
Ja.
Da habe ich jetzt nichts vergessen, richtig?
Nee, ich denke nicht.
Genau. Und orientiert an diesen dreien, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, liefert der Buddhismus Leitlinien in Form von Sittlichkeitsregeln, wenn ich es richtig verstanden habe, die auf vielen verschiedenen Lehrreden, da gibt es ja unendlich viele, nehme ich an.
84.000.
Nicht unendlich viele, aber viele. Die,
also genau. Wobei ich jetzt als Anthropologe sagen würde, ich bin mir nicht sicher, ob es exakt 84.000 sind. Ich glaube, dass 84.000 ist auch einfach so eine Zahl, um zu zeigen, es sind unglaublich viele. Ja, aber genau.
Aber darauf beruht die ethische Schulung an sich schon.
Genau.
Genau. Das, was ich ja als, ich würde mich als buddhistischen Anfänger mindestens mal bezeichnen, was ich als Grundlage jetzt kennengelernt habe, sind diese fünf Silas, nennen die sich. Ne? Das sind Grundregeln, ich nenne sie mal kurz.
Gerne.
Erstens, keine Menschen töten. Zweitens, nicht stehlen. Drittens, keine unheilsamen sexuellen Beziehungen pflegen. Viertens, nicht lügen. Und fünftens, sich nicht durch berauschende Mittel das Bewusstsein trüben.
Ja.
Das sind jetzt so die fünf absoluten Grundlagen und jetzt vielleicht auch in der Geschichte unseres noch jungen Podcasts die ersten richtigen fünf Praxistipps von uns.
Genau.
Oder nicht von uns, von diesen, wie gesagt, von diesen fünf Silas.
Über uns. Die ersten Praxistipps, die über uns
genau
in den Podcast fließen. Genau.
Don't shoot the messenger. aber jetzt wird es konkret.
Mhm. Genau.
Ich habe gestern ein Bier getrunken.
Ja.
Das heißt, ich bin raus aus dem Buddhismus?
Nein.
Okay, wie kriege ich das zusammen?
Also diese Regeln, wir finden da ja, wir hatten ja auch vorher schon mal gesprochen, du hattest ja zum Beispiel auch irgendwo von generell niemanden töten als Regel. Ich würde das gerne mal so als Ansatzpunkt jetzt einfach nehmen. Mhm. Diese zwei Arten, ich habe dann gesagt, nee, mach mal Mensch da draus in unserer Vorbereitung.
Ja.
Aber nichts davon ist ja falsch oder schließt sich gegenseitig aus. Wir müssen gucken, wie praktizieren wir persönlich unseren Buddhismus.
Mhm.
Wenn wir ein Upasaka sind oder eine Upasika, das wäre die Frau davon, die weibliche Form, das ist ein sogenannter Laienpraktizierender, könnte man das definieren. Das ist aber jetzt nicht einfach irgendeiner, der sagt, ich bin Buddhist, sondern der hat in der Vinaya ein Ritual abgelegt, das ihm, in dem er Gelübde genommen hat. Dann sagt dieses Gelübde, töte keinen Menschen. Sagt es nicht, töte keine Tiere. Der hat dann aber noch eine ganz andere Reihe von Regeln, wo es auch sagt, ja, du kannst auch keinen anderen töten. Ja, also, aber dann wäre es jetzt technisch gesehen, hier eine Unterscheidung zu machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht als Upasaka zum Beispiel mein Leben leben, sondern ich möchte einfach, ich nenne es jetzt mal, ist jetzt nicht abschätzig, mein Freestyle-Buddhist sein, erstmal, weil ich vielleicht das noch kennenlerne und so weiter, dann aber mich trotzdem als Buddhisten schon sehe oder als jemand, der sich in den buddhistischen Weg reinfindet, sehe, dann wäre es natürlich gut, wenn ich sage, okay, dann töte vielleicht auch keine Laus. Ja? Weil ich habe ja die anderen Regeln nicht und ich kenne die vielleicht auch gar nicht. Dann sollte man das sicherlich für sich, wenn es möglich ist, weiterfassen. Mhm. Und dann ist es eben auch so, bin ich ein Upasaka oder ein Mönch oder eine Nonne oder eine Upasika und so weiter, dann kann ich keinen Alkohol trinken.
Ja.
Da ist die Vinaya klar, die buddhistische Regel.
Ja.
Also Vinaya ist ja nicht nur die Ordensdisziplin. Wir haben oft wird das übersetzt als Ordensdisziplin. Es gibt eben auch diese Upasakas, Upasikas, die sind auch über die Vinaya geregelt. Und dann ist es auch relativ klar, zumindest wenn man es strikt auslegt, es gibt Traditionen, da wird das nicht so strikt ausgelegt, weil sie einfach sagen, okay, finde ich mal erstmal rein, das ist dann auch okay. Dann würde man sagen, eigentlich geht kein Alkohol, geht keine Drogen. Ja, allerdings gilt das jetzt wirklich für den Upasaka oder die Upasika oder den Mönch oder die Nonne. In dem Moment, in dem ich sage, okay, ich habe aber keine Gelübde in dem Sinn abgelegt, ich versuche aber, als ich sehe mich als Buddhist und möchte mich an diesen fünf Shilas schulen. Na gut, dann habe ich halt, dann muss ich mit mir selber ausmachen, inwieweit ich jetzt von vornherein gesagt habe, okay, so in bestimmten Situationen trinke ich halt dann mein Bier. Oder habe ich gesagt, ich will nie ein Bier trinken und habe es dann doch gemacht. Das ist dann was, wo ich mich vielleicht einfach mit mir mal in die Selbstreflexion gehe, ja, und gucke, wie streng kann ich das auch machen. Also ja, gut, Alkohol, theoretisch können wir natürlich sagen, wenn wir es ernst meinen, ich trinke keinen Alkohol mehr, aber das wird vielleicht schon schwieriger, wenn es ums Lügen geht. Oder es wird schon schwieriger, wenn es ums Töten geht. Vielleicht habe ich, also vielleicht bin ich Tierarzt und schläfer Tiere ein und mache das vielleicht sogar aus Mitgefühl, aber trotzdem habe ich ein Tier getötet. Ja, da müsste man jetzt, also man kann das, man könnte, das machen wir jetzt nicht, aber man könnte das jetzt, diese Handlung des Tötens auseinanderklamüsern und gucken, sind alle Bestandteile dann da gewesen? War es wirklich ein Töten oder war es nur ein, ich helfe dem Tier beim Sterben? Das ist eine Diskussion, die will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ja. Ich will es nur mal so als Beispiel nehmen. Also ja, wie strikt kann ich das überhaupt alles leben oder muss ich vielleicht auch irgendwo, oder ich bin schlechter. Könnte ja auch sein. Ja, ich bin Fleischer.
Ja, also ja, da gibt's jetzt, ich finde, da gibt es zwei Perspektiven. Einerseits ja, kann man sagen, okay, was ist jetzt realistisch?
Ja.
Andererseits kann man aber auch sagen, okay, ich werde mich diesem Weg wirklich committen.
Ja.
Das heißt, ich muss meinen Job als Tierarzt aufgeben.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch ein, also ich meine, heilender Berufe sind was, letztendlich Buddha ist der höchste Heiler. Ja, also ich denke, da kommt es ganz stark auf die Motivation an und vor allem und
der Schlechter?
Ja, der muss mit sich dann irgendwann mal ins Gespräch gehen und gucken, wo bin ich jetzt.
Aber das ist ja genau das, was du sagst, ist halt wichtig, ne? Ja, zu sagen, genau, wo befinde ich mich, warum befinde ich mich da, wo ich jetzt gerade bin. Und was gibt es für Gründe dafür, dass ich jetzt das und das und das noch nicht so umsetzen kann, wie ich es mir vielleicht wünschen würde.
Und was hängt auch davon ab? Also wenn ich jetzt den Schlechter nehme und der hat fünf Kinder und eine Frau, ja, und die Frau, weiß ich nicht, ist vielleicht krank und kann nicht arbeiten oder die Frau ist die Schlechterin und er muss ja nicht mehr, und der Mann ist krank und kann nicht arbeiten. Und da sind fünf Kinder, dann muss man sich auch überlegen, okay, also die hängen dann vielleicht alle davon ab. Gut, in Deutschland haben wir immer noch ein halbwegs funktionierendes Sozialsystem, auf das man dann vielleicht erstmal zurückgreifen könnte. Aber es muss ja nicht zwingend in Deutschland sein, es kann ja auch woanders sein. Ne? Und irgendwie muss ich ja, also wenn ich die Verantwortung für andere Menschen übernehme, muss ich dir ja auch irgendwie gerecht werden. Also da gibt es viele Sachen, die wir einfach da dann mit einsehen müssen. Und die können wir gar nicht von außen beurteilen. Das muss dann der Schlechter oder die Schlechterin muss das mit sich selber und idealerweise mit seinem oder ihrem Lehrer ausmachen, wie da der richtige Weg ist.
Im Sinne jetzt des Rad des Lebens, was wir uns jetzt heute noch ein bisschen und vor allem in den letzten zwei Folgen angeschaut haben, stellt sich für mich die Frage, wenn ich mich auf den Weg mache, mit der besten Intention, mit der besten Motivation, was auch immer das ist, darüber können wir vielleicht später noch reden, aber nehmen wir an, ich habe die beste Motivation, also wo es die Motivation, du hast im Vorgespräch so schön gesagt, Motivation größer ist als das Selbst. Ja. Das heißt, ich mache es für einen höheren Sinn als der Satisfaction meines Egos.
Ja.
Ich es trotzdem noch nicht hinbekomme,
ja,
es am Wochenende beispielsweise sein zu lassen, zum Glas zu greifen. Inwiefern ist es wichtig oder inwiefern duldet der Buddhismus da Vergebung mit sich selbst, dass ich auf dem Weg bin und dass ich es noch nicht geschafft habe? Und kann Karma vergeben?
Karma kann in dem Sinn nicht vergeben, weil Karma ist ein Prinzip, ein Prozess, ein Naturgesetz, wenn wir so wollen. Ja, also wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, dann kommt da eine Welle. Ob ich jetzt will oder nicht, wenn ich die da reinwerfe, dann kommt die. Ja, so müssen wir vielleicht Karma auf der
als Naturgesetz.
Als Naturgesetz einfach sehen. Ja? Als vielleicht, ich hoffe, wir haben keine Physiker, die zuhören und jetzt böse werden, aber als physikalisches Gesetz. Ja? Vielleicht auch einfach. Aber ich glaube, so eine Selbstvergebung ist unglaublich wichtig. Ich kann ja nicht einen Weg gehen und mich dann, also wir haben im Buddhismus keine Selbstkasteiung, das dürfen wir mal auch nicht sehen. Ja? Also diese Arten des sich selbst schädigen, die ja Buddha hat das in seinem Leben ja gezeigt. Er hat sich selbst geschädigt auf seinem Weg zur Erleuchtung.
Ja,
er hat sich asketisch fast zu Tode gehungert und hat dann im Grunde den mittleren Weg genommen und hat gesagt, ganz klar, ganz, ganz klar, sich selbst den Körper zu schädigen, bringt uns, und den Geist ja letztendlich auch, bringt uns nicht zu unserem Ziel, was Nirvana oder Erleuchtung ist in der Regel. Das heißt, wir müssen da mit uns auch nachsichtig sein, denn einen Schritt machen und stolpern und dann wieder aufstehen, ist besser als keinen Schritt zu machen.
Das ist, ich würde da gerne die Parallele ziehen zur Meditation, also wenn wir dann in der Konzentration sind. Das ist ja auch ganz klar in jeglichen Beschreibungen, wie man denn vielleicht mal meditieren könnte.
Ja.
Ganz klar immer gesagt, du beobachtest deinen Geist und alles, was aufploppt, ist ja eigentlich das, was du genau nicht möchtest. Du möchtest, also, du möchtest ja in der tiefen Konzentration sein und sozusagen den Denker in dir ausschalten. Das heißt, diese ganzen Wahrnehmungen, ob das jetzt ein Kribbeln auf der Haut ist, aber auch diese Gedanken, die aufploppen, das sind ja die Dinge, die du minimieren möchtest im Sinne von, dass sie dich nicht aus der tiefen Konzentration herausbringen.
Ja.
Das kannst du aber nur machen, indem du dir vergibst, dass du diese Sensations hast und dass sie deine Aufmerksamkeit erregen.
Ja.
Wenn du so kannst, du sozusagen diesen Muskel trainieren,
ja,
zu sagen, ah, jetzt ist dein Gedanke. Der Gedanke ist da.
Perfekt. So. Ja.
Ich schaue ihn mir an, akzeptiere ihn und lasse ihn los. Und das ist ja quasi dann wahrscheinlich auch das, was du in der Ethik machen musst, ohne dass dieses Selbstverzeihen meint, ist ja eh alles egal. Ich bin ja auf dem Weg.
Genau. Ja, genau. Also ich hatte meine Lehrerin, meine erste Meditationslehrerin, die sagte immer, wir töten nicht, wir töten auch keine Gedanken.
Hm.
Ja, wenn sehr der schön. Gedanke entsteht, lass ihn halt ziehen. Und jetzt möchte ich das noch ein Stück weiter spinnen. Nur, du hast es ja eben schon gesagt, nur so können wir diesen Muskel, und der Geist funktioniert so ein bisschen wie so ein Muskel, so, nur so können wir den trainieren. Und noch einen Schritt weitergehend, lauern tatsächlich Gefahren da drin, wenn wir zu verkrampft werden in der Meditation. Das kann zu Depressionen zum Beispiel führen. Das kann zu psychischen Störungen führen. Wir können krank werden davon. Ja, deshalb ist es allein schon, wenn wir uns um unsere Gesundheit Sorgen machen, sollten wir eine gewisse Entspannung in die Meditation reinbringen. Denn wenn wir da drin verkrampfen, dann sind wir danach nicht entspannter. Und ich würde mal sagen, die grundlegende Motivation, die jemand hat zu motivieren, zu meditieren, ganz egal, was er noch so hat, aber ich würde sagen, eine der ersten Sachen, die uns immer in den Kopf kommen bei Meditation, ist entspannen.
Und dasselbe können wir auch innerhalb der Ethik manifestieren, zu sagen, entspann dich, du hast das Bier getrunken, das ist jetzt auch das, weil für mich ist es ja auch immer sozusagen ein Teil der Reflexion, weil ich diese fünf Chilas war das, ne? Das
ist ja. Sila ist, glaube ich, die Pali-Aussprache und Chila die Sanskrit-Aussprache.
Okay, dann sage ich,
also,
auf jeden Fall diese fünf Grundregeln, die ich jetzt genannt hatte, das sind Dinge, die ja erstmal einen Samen setzen, an dem ich mich orientieren kann und sozusagen alles, das habe ich jetzt für mich zumindest so gemacht, all meine Handlungen auf diese ethischen Grundlagen immer wieder abzugleichen und zu schauen, wo stehe ich gerade, und dann aber gleichzeitig eine Art Entspanntheit an den Tag zu legen für mich selbst, um zu akzeptieren, dass ich auf dem Weg bin. Mhm. Weil wenn ich das jetzt alles komplett perfekt umsetzen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich schon sehr viel weiter.
Ja.
Als jetzt hier, wo wir jetzt gerade erst anfangen, jetzt drüber zu reden und ich mich jetzt erst auf diesem Weg mache richtig. Also es ist ganz natürlich wahrscheinlich genau an diesem Punkt zu sein.
Absolut, absolut. Also wir werden immer Fehler machen, denn wir können uns ja nicht nur, weil wir den Entschluss fassen, wir wollen jetzt Buddhist sein, uns an das Ziel des Buddhismus beamen. Wir müssen diesen Weg ja irgendwie zurücklegen und jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt ja letztendlich. Und, es gibt so eine schöne Aussage, du musst dich von dem Boden erheben oder abstoßen, auf den du gefallen bist.
Ja.
Ja, wenn wir einen Fehler machen, dann lernen wir durch unseren Fehler. Und wir können den benutzen, um uns weiterzuentwickeln. Mhm. Natürlich hat der Fehler in irgendeiner Form auch Auswirkungen von uns. Aber das denke ich, das können wir als mündige Menschen auch einfach in unserer Verantwortung akzeptieren, dass wir Fehler machen. Ja, also wenn ich einen Führerschein mache, dann muss ich akzeptieren, dass ich unter Umständen während meiner Führerschein Schulung Verkehrsregeln breche.
Ja.
Nicht, weil ich es möchte, sondern weil ich es einfach lerne. Das ist nun mal so. Ja? Und deshalb ist ja auf so einem Fahrschulauto auch hinten immer Fahrschule drauf, damit, wenn dann dahinter die Polizei fährt, dass sie den dann nicht gleich rauszieht, weil es passiert nun mal. Mhm. Ja, jeder weiß das. Jeder, der dahinter fährt, weiß, okay, Könnte jetzt irgendwas passieren, was nicht so ist. Und genauso ist es ja auch, wir sind Anfänger, wir sind alle Anfänger. Wir versuchen uns auf dem Weg zu bewegen und wir werden Fehler machen auf dem Weg. Und die sind okay, solange wir sie nehmen und würde ich jetzt sagen, solange wir sie nehmen, reflektieren und versuchen daraus zu lernen. Und dann passiert der Fehler vielleicht nochmal oder er passiert in ähnlicher Form. Und vielleicht ist es dann frustrierend, aber es ist so. Also das Schlimmste, was uns passieren kann, glaube ich, ist uns entmutigen zu lassen. Das wäre wirklich traurig. Darum ist es auch gut, wenn man Unterstützung hat auf dem Weg, wenn man nicht alleine geht. Und wenn man auch über solche Fehler einfach mal sprechen kann.
Auf jeden Fall. Fehlertoleranz ist ja auch etwas, was uns sehr abgeht noch. Also ich zumindest im Westen habe ich das Gefühl, die Fehlertoleranz ist noch überhaupt nicht gegeben. Und dabei ist das halt so banal. Also ich meine, das auf rein biologischer Ebene ist alles, was um uns rum entsteht an Lebewesen, ein Ergebnis von Mutationen. Und das sind jetzt eigentlich ganz objektiv betrachtet erstmal Fehler des Ablesens der DNA.
Ja,
das heißt, Leben
genau.
ist das Ergebnis von Fehlern und unser Leben, also unsere persönliche Biografie, logischerweise zwangsläufig auch. Das heißt, Fehler, und das sagt jeder, jeder weiß es intellektuell, das ist wieder dasselbe wie mit dem Tod oder mit ganz verschiedenen Einsichten.
Genau.
Etwas zu wissen, ach ja, Fehler macht jeder. Hat jeder schon mal gesagt. Aber es wirklich zu verstehen, wirklich in sich aufzunehmen und als Grundlage zu schaffen, auch mit den eigenen Fehlern vernünftig umzugehen. Und aber auch verzeihen, die Fehler anderer Leute verzeihen zu können.
Das ist wichtig.
Trotzdem würde mich das nochmal interessieren, weil ich von auf dem Weg sein gesprochen habe. Und ich mir sozusagen Fehler auch selber verzeihen möchte. Versuche ich selber zu erkennen, wo stehe ich gerade, was ist für mich realistisch und was ist für mich nicht realistisch. Was kann ich mir noch zugestehen, ohne zu sagen, so, I let loose, so, ich mache jetzt, was ich will, weil ich bin ja auf dem Weg.
Ja.
Mich würde halt dann interessieren in dem Sinne, ob du vielleicht auch persönlich mal selber erklären kannst, wo du denkst, wo bist du denn auf dem Weg, wie sieht dieses sich auf dem Weg machen aus deiner persönlichen Perspektive aus?
Also ich denke, wie sage ich das am besten? Also letztendlich, wir müssen ja alle unseren eigenen individuellen Weg gehen. Ja? Buddha gibt uns zwar Möglichkeiten und Hinweise und Überlieferungen und Traditionen, wie wir das machen können, aber wir müssen selber gucken, was für mich zum Beispiel ein ganz großes Thema ist so ein bisschen, also ist Mitgefühl. Das ist eigentlich meine Sache, die mich so am meisten immer mit begleitet, dieses Mitgefühl auch zu entwickeln, eben nicht vorzuverurteilen, was mir sehr leicht immer passiert. Ja, so ein Urteil zu fällen über jemand, was ich letztendlich ja überhaupt nicht treffen kann, oft, weil es ja nun mal ich in die Person vielleicht nicht reingucken kann. Ja, und auch so ein bisschen so eine, ich nenne es mal, überhebliche Grundeinstellung, die ich oft so mitbringe, die ich bei mir immer wieder beobachte, auch daran zu arbeiten. Also das ist eigentlich so mein Steckenpferd, würde ich sagen, das, was mich am meisten beschäftigt an meiner Praxis, wo ich auch mit am meisten Zeit drauf verwende, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um eben dort dann letztendlich an die Wurzel zu gehen und meine Selbstsucht auch zurückzutreiben. Ja? Und so, dass die Wichtigkeit oder die Gefühle anderer eigentlich mehr ein bisschen in den Vordergrund nehme, ohne mich, ich meine jetzt damit nicht, mich da zu vergessen und mich auszubeuten, das meine ich gar nicht auf diese Art und Weise, ja? Sondern rein auf so einer emotionalen Ebene zu schauen, wo ist mein Fokus, richtet der sich auf mich selber, was er meistens tut, oder richtet er sich auf das Wohlergehen anderer Lebewesen, die alle mal meine Mütter waren, immer wieder und sich um mich gekümmert haben.
Ja.
Das ist schwierig, aber ja, also ich versuche es und versuche da mein Bestes zu geben und das ist ein unglaublich langer Weg.
Ja, das klingt, weil ich meine, wenn man sich ein bisschen mit buddhistischer Theorie auseinandersetzt, steht dieses Mitgefühl ja immer wirklich am Ende. Also als die Konsequenz auch teilweise die Erleuchtung, ne? Also die,
das, ich glaube, Ursache eigentlich.
Es ist genau, wir hatten, Ursache. Das hatten wir, ja. Genau, wir hatten das schon mal, glaube ich, an, ich bin mir nicht sicher, ob es in der ersten, zweiten Folge war, dass wir gemerkt haben, Mitgefühl ist beides, ist die Ursache dafür, dahin zu kommen, aber das, was übrig bleibt, ist ja. Dann auch nur noch Mitgefühl.
Ja.
Und insofern ist das natürlich ein sehr, ja, wie du sagst, ist ein langer Weg dahin. Ich finde es aber spannend, dass, also das, was ich momentan, womit ich sehr viel, nicht kämpfe, aber womit ich arbeite, ist das Ego. Also ja. Wirklich ganz konkret zu merken, wie gefühlt ganz viele Oktopusarme sich um jede Situation ringen und was diese Situation jetzt für mich bedeutet. Also wie stehe ich jetzt gerade in dieser Situation da? Ist sozusagen eigentlich das, was mich so ein bisschen umgibt momentan, wo ich immer wieder merke, wie schädlich und wie krass kompliziert das mein Leben einfach macht.
Das glaube ich.
Und irgendwie dazu zu kommen, das, diese Perspektive aufzulösen und natürlich das Ego als Illusion zu erkennen und zu erkennen, dass das irgendwo auch zwangsläufig etwas ist, was evolvieren musste innerhalb unseres Lebens, was aber natürlich trotzdem keine Entschuldigung dafür ist, dass es ein ganz großer Leitfaktor ist im Leben, nicht nur für mich, sondern auch für die um mich rum.
Ja.
Wenn mein Ego so stark ist dann, und alles an sich ziehen möchte, dann profitiert keiner davon und auch nicht mein Ego im Endeffekt.
Ja.
Weil, ne, Leiden, Dukkha, was es inhärent hat, ist, dass mehr nicht mehr hilft. Ne? Also mein Ego wird immer vollgestopfter und will aber auch immer mehr.
Ja.
Und insofern wird da keiner glücklich.
Nee, genau.
Und trotzdem ist ja Mitgefühl auch, also das, was du als dein konkretes Ziel jetzt gerade formuliert hast, ist ja nicht weit davon entfernt zu sagen, ich löse mein Ego auf und versuche meinen Mitmenschen das Mitgefühl zu geben, was sie verdienen.
Ja.
Also das ist ja quasi dann auch wieder eine Konsequenz aus dem sich selbst nicht so wichtig nehmen.
Genau, genau.
Und hast du da irgendeinen konkreten Praxistipp für dein Ziel?
Ja, also was ich vor allem praktiziere dort ist Lamrim. Das ist ein stufenweises Meditationssystem, ganz vorherrschend in der Gelug-Tradition. Da würde ich das schon so als die Hauptpraxis bezeichnen. Die gibt es aber auch in anderen Traditionen. Die Gelugbas haben das auch nicht erfunden. Haben das übernommen. Und mein Schwerpunkt liegt dort drin auf dem sogenannten Lojong. Lojong heißt übersetzt Geistesschulung. Das ist eine alte Praxis, die wurde in Tibet von den alten Kadampas damals praktiziert, vor 1000 Jahren ungefähr. Kommt aus Indien letztendlich, aus den Überlieferungslinien. Und was ich eigentlich mache, ist, da gibt es eine wunderschöne Art, die eine so an den Tag ranzugehen, ja, dass wir aufwachen und wir setzen uns ein Ziel für den Tag. Das ist das Erste, was wir machen. Wir setzen eine Motivation für den Tag. Wie möchte ich durch meinen Tag durchgehen? Und die müssen wir natürlich dann im Laufe des Tages möglichst auch immer mal wieder überprüfen. Bin ich noch auf meiner Motivation oder habe ich sie vergessen? Was natürlich passiert. Ja, klar vergessen wir die. Aber durch dieses immer wieder sich darauf zurückzubeziehen, kommt dann so eine Gewöhnung letztendlich, dass wir uns lernen an solche Motivationen zu gewöhnen, dass wir lernen, sie auch beizubehalten, sie aufzubehalten, aufrecht zu erhalten, so. Und dass ich dann versuche, das nennt sich im Lujong dann die Kraft des weißen Samens. Das heißt, also wir versuchen, unseren Tag damit zu verbringen, heilsames Karma anzusammeln und negatives Karma möglichst so gut es geht zu reinigen. Man kann Karma nicht auslöschen, wenn es geschafft ist, aber man kann Karma, was wir bereits angesammelt haben, kann man abschwächen. Ja, also man kann dieses Potenzial, also Karma hat so ein Wachstumspotenzial, dieses Wachstumspotenzial kann man nehmen. Die Handlung ist natürlich geschehen, aber es vermehrt sich dann oder verstärkt sich dann nicht noch weiter. Also das ist dieses eine und das andere wäre dann auch eben, dass ich für mich auch gucke, eben genauso wie du es auch sagst, im Lojong wird von Selbstsucht gesprochen. Das Lojong unterteilt jetzt nicht so sehr zwischen dem Ego und dem, was aus dem Ego kommt. Für die Praxis wird das, auch wenn es zwei unterschiedliche Sachen sind, wird es in der Praxis im Lojong einfach, weil es eine sehr praktische Anweisung ist, einfach als eins genommen. Macht es
unkomplizierter.
Das macht es einfacher für die Praxis. Ja. Dennoch wird in den Kommentaren dazu auch immer darauf hingewiesen. Also nur für die Praxis nehmen wir das jetzt als eins. Eigentlich sind es unterschiedliche Sachen. Und dass man dann, oder dass ich dann versuche, wann auch immer, ich merke, dass so dieses Ego, diese Selbstsucht seinen Kopf zeigt und ich denke, okay, jetzt würde ich gerne mal angeben gerade oder ich möchte, jetzt bin ich sauer auf jemanden, weil der hat irgendwas gemacht, dass ich dann versuche, das auch zu erkennen und das auch, ich meine, ich kann die Wut nicht wegzaubern in dem Weg, in dem Moment oder den Stolz, aber ich kann vielleicht einfach erkennen, wo es herkommt und dann auch überlegen, will ich jetzt wirklich darauf handeln oder will ich gerade versuchen, das zurückzunehmen? Das klappt auch auf mich.
Und inwiefern mache ich mich gerade, inwiefern bin ich gerade wirklich der Einzige oder die Einzige, die sich hier wirklich zum Opfer macht?
Auch das wäre eine Möglichkeit, genau. Ne? Und dann letztendlich das damit so den Tag versuche ich zu füllen, wenn so es denn geht. Man vergisst das natürlich auch oft, das geht mir auch so. Und dann abends wirklich nochmal so eine Rückbesinnung zu machen und zu schauen, habe ich das geschafft, mich so meine Motivation zumindest immer mal wieder hervorzuholen und dann auch zu gucken und so eine Widmung für mich auch zu sprechen. Ich widme das jetzt meinem Ziel, alles, was ich heute Positives getan habe. Also, dass ich im Grunde am Anfang diese Motivation schaffe und am Ende das auch nochmal abschließe bewusst und sage, okay, entweder habe ich das jetzt geschafft oder nicht, aber das, was ich auf dem Weg dahin gemacht habe, das halte ich jetzt mal hier fest, das war gut und ich mache dann morgen weiter.
Ne? Für mich so. Das ist auch wieder diese Wechselwirkung zwischen Ethik, Konzentration, weil du in der Ethik hast du ja immer das, was du manifestierst auf Grundlagen der Erkenntnis und die Erkenntnis kommt aber aus der Meditation oder aus der Konzentration. Das heißt, die Meditation ist ja, hat mir gerade gesagt, wie eine Art Muskel, der stärker wird und der sich selbst beobachtet und aus dieser Selbstbeobachtung dann wieder innerhalb der Ethik, also Ethik als Oberbegriff für die Grundeinstellung, wie du mit deinen Handlungen, was du mit deinen Handlungen anstellen möchtest, sage ich jetzt mal. Das geht dann wieder Hand in Hand und ist ja genau. In dieser Praxis, die du jetzt gerade beschrieben hast, das steckt ja drin.
Genau. Also wirklich dieses Überspannende eigentlich, Übergreifende.
Ja.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis zu einem buddhistischen Leben, dass ich eben versuche, das alles ineinander überfließen zu lassen.
Ja.
Basierend auf meiner Zuflucht natürlich zu Buddha.
Okay. Mhm. Das heißt, du hast jetzt gerade das hast du jetzt gut übergeleitet, weil das wäre jetzt noch eine wichtige Frage für mich. Wenn du sagst, das ist buddhistisches Leben.
Ja.
Ich hatte ja gefragt, wenn ich jetzt das Bier getrunken habe gestern, bin ich jetzt aus dem Buddhismus raus? Das hast du relativ klar verneint. Was macht mich denn jetzt zum Buddhisten? Ich weiß, dass du richtig Laiengelübde abgegeben hast in einem Ritual. Möchtest du kurz vielleicht was dazu sagen, was es damit auf sich hat?
Genau, also das wäre in dem Fall Upasaka-Gelübde oder Laiengelübde. Das Ritual nennt sich auch oft die Zufluchtnahme. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit der Zuflucht, die wir oft am Beginn unserer Praxis nehmen. Mhm. Ja, sondern es geht hier wirklich um eine förmliche, rituelle Praxis oder Zufluchtnahme, wo ein Abt ist zu viel gesagt, das ist keine klösterliche Ordination, aber also ein Gelübde gewährender auch wirklich da ist, vor dem der einen Text vorsagt, den spricht man nach, man nimmt dazu eine bestimmte Körperhaltung ein und dann geht man davon aus, dass dadurch dann sich diese Gelübde in dem Bewusstsein auch formen. Das sind dann diese fünf Shinas und noch zusätzliche Regeln, die nennen sich die Zufluchtsregeln. Und also das ist eine Praxis, die aus der Vinaya wirklich kommt, also der buddhistischen Disziplinlehre. Ist dort die unterste Form. Also es gibt dann darüber würden dann die Novizen kommen und die vollen Mönche und Nonnen und so weiter. Das wäre dann die unterste Form als Haushälter, während man dann die anderen als Hauslose bezeichnet. Ein Mönch, der ist in die Hauslosigkeit gezogen. Und der Laie, der Upasaka oder die Upasika, die sind Haushälter, die können ihren Haushalt haben, die können heiraten, Kinder haben und so weiter. Es gibt auch welche, die machen das zölibatär, das mache ich nicht. Wir haben es ja auch schon angesprochen, ich habe auch einen Sohn. das heißt, das dann nicht, aber so funktioniert das jetzt und dann hast du dich natürlich verpflichtet, so dein Leben zu nehmen. Von der Vinaya aus gesehen wäre das eigentlich der Moment, in dem man Buddhist wird, in dem man Vinaya-Gelübde ablegt. Mhm. Aber das wäre jetzt die Vinaya-Sichtweise. Ich würde nicht sagen, dass jemand, der das nicht gemacht hat, aber sich buddhistisch schult, kein Buddhist ist. Also ich denke, da müsste man schon nochmal genauer dann hingucken, was es da so gibt. Ja, aber das jetzt mal so kurz einführen, so zu diesem Vinaya-Regel-Zufluchtsgelübde.
Aber würdest du sagen, seitdem bist du erst richtiger Buddhist?
Nein.
Ab wann bist du Buddhist geworden?
Also ich würde schon sagen, dass Ich hatte das ja schon mal erzählt, also meine Familie ist ja nun, hat Familie verschiedene religiöse Ausprägungen, aber Buddhismus war da auch schon da, bevor ich geboren wurde. Das heißt, ich bin da immer schon mit in Kontakt gekommen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass eigentlich ein Buddhist zu sein mehr ist als nur diese Sachen zu sehen, zu hören, sondern sich schon zu entscheiden, okay, ich will diesen Weg auch gehen und ich nehme Buddha, Dharma, also die Lehre und Sangha, die Gemeinschaft der Praktizierenden, die den Weg vor mir schon gegangen haben. Also nicht nur einfach einer, der sagt, ich bin auch Buddhist, sondern der diesen Weg auch schon vorausgegangen ist, ein Stück weit, als meine Zuflucht, als mein Ankerpunkt, an dem ich mich orientiere, nachdem ich jetzt mein Leben ausrichte. Ich würde sagen, ab dann würde ich persönlich sagen, kann ich mich Buddhist nennen.
Und diese Einsicht hat aber niemand außer du selbst.
Die habe ich selber,
Das
genau.
heißt,
Die muss ich selber auch
keiner kann
entwickeln.
dir den Titel Buddhist geben, nur du selber.
Nein, genau. Also es ist natürlich schwer. Also klar, ich meine, wenn man jetzt nochmal als Anthropologe widersprechen würde, dann gehe ich in irgendwie in Himalaya oder nach Südostasien oder was, in eine buddhistische Gemeinschaft, also Gesellschaft, wo halt einfach die Menschen per Definition Buddhisten sind, weil sie daran glauben. Aber ja, ist halt, ja, also es ist halt jetzt nicht so, ich trage ein Baby in die Kirche, lasse es taufen und dann ist es danach Christ. Ich muss schon irgendwie da selber was machen. Natürlich kann es das sein, dass ich einfach konventionell als Buddhist gelte, weil ich aus einer buddhistischen Familie komme oder in einem buddhistischen Land geboren bin. Und die mich vielleicht auch so ein Stück weit als Buddhist sehe. Ich würde dem jetzt nicht absprechen wollen, dass jemand dann auch durchaus vielleicht sich als Buddhist fühlt. Aber ich würde persönlich schon sagen, zumindest mal diese. Also ich muss zumindest ein paar Grundsachen auch anerkennen für mich. Ich muss Karma anerkennen, ich muss Wiedergeburt anerkennen und ich muss die drei Juwelen als meine Zuflucht anerkennen, sonst wird es nicht. Und das muss ich schon selber machen, klar.
Und die drei Juwelen?
Buddha, Dharma, Sangha.
Was bedeutet das?
Buddha ist, also zum einen können wir natürlich den historischen Buddha nehmen, den kennen wir. Auf der anderen Ebene kann es aber eben auch die Buddha-Natur sein, also diese Erleuchtung der Dharmakaya, also die der Wahrheit, sogenannte Wahrheitskörper, also der eigentliche Zustand eines Buddhas, der ja zwar als Person erscheinen kann, der aber diese Person, die er dann ist, also Buddha Shakyamuni war nicht Buddha Shakyamuni, sondern er war eine Manifestation aus dem Dharmakaya, aus der letztendlichen ursprünglichen Weisheit heraus, hat er sich manifestiert in der Form von Buddha Shakyamuni, unserem historischen Buddha. Ja, bevor er die Buddhaschaft manifestiert hat, nannte man ihn Siddhartha Gautama. Und danach dann der Buddha Shakyamuni. Und Dharma ist die Lehre. Also wir könnten sagen, alles, was in den buddhistischen Schriften steht, ist Dharma. Aber letztendlich ist Dharma natürlich die Erkenntnis dieser Lehre, also die Erkenntnis der wahren Natur. Das Erreichen der Buddhaschaft. Damit auch der letztendliche Schutz. Denn wenn ich Buddha bin, dann kann mir nichts mehr passieren letztendlich. Und Sangha ist, wenn man es jetzt wirklich technisch sich anguckt, wäre Sangha mindestens fünf vollordinierte Mönche oder Nonnen. Wir nennen das Bhikshus oder Bhikshunis. Das wäre eine Möglichkeit, die Sangha zu definieren. Die andere wäre jeder, der auf dem buddhistischen Weg bestimmte Realisationen hat, also zum Beispiel die Leerheit direkt gesehen hat. Das wäre auch jemand, der Sangha ist, ganz egal, ob er Mönch ist oder Nonne. Ja. Wenn ich jetzt nur von Mönchen oder Nonnen ausgehe, dann bräuchte ich auch fünf dazu, um technisch zu sagen, das ist wirklich eine Sangha, wobei wir aber auch sagen müssen, Sangha ist auch umgangssprachlich im Buddhismus einfach überall auf der Welt häufig benutzt, einfach für die Gemeinschaft von Buddhisten an einem Ort. Ja, also das ist auch okay, das so zu benutzen, denn wir helfen uns natürlich gegenseitig und wahrscheinlich würde auch irgendeiner sein, der weiter ist als wir, damit ist das auch wieder okay.
Mir ist das Thema, was macht mich zum Buddha, zum Buddhisten, was macht mich zum Buddha, ist nochmal
Das ist
eine
auch
Frage
ein
für einen anderen
Thema.
Tag. Mal sehen, wie weit wir kommen. Aber die Frage, wer oder was macht mich zum Buddhisten, ist mir wichtig, weil wir natürlich dadurch, dass wir aus der religiösen Perspektive von Konvertierung sprechen und von Glaubensbekenntnissen sprechen, wichtig zu sagen, wenn wir uns auf unserem eigenen Weg befinden und wir sagen, dieser Weg ist buddhistisch geprägt, kann ich, wenn ich das denn möchte, mich als Buddhist bezeichnen. Trotzdem sind wir immer, dadurch, dass wir keine erleuchteten Wesen sind, immer im Bereich des Glaubens. Also irgendwo widmen wir uns ja diesem Weg, weil wir daran glauben, dass er uns aus dem Leid führen kann. Inwiefern ist also bei Glauben natürlich ja, aus vor allem atheistischer Sicht, also als den, ich hätte mich immer als Atheisten bezeichnet in meiner Jugend, Kindheit sowieso atheistisch geprägt, sage ich jetzt mal. Inwiefern kann ich dem Glauben gegenüber wieder ein bisschen positiver gegenübertreten? Inwiefern ist der Glaube wirklich, inwiefern kannst du mir den Glauben sozusagen positiv verkaufen?
ich würde einfach mal so sagen, wenn wir ganz, ganz einfaches Ding, ich will mein Auto kaufen. Welches Auto kaufe ich? Das, von dem ich glaube, dass es gut ist, oder das, von dem ich glaube, dass es schlecht ist? Ich weiß es nicht, ich bin kein Mechaniker, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich gut ist oder nicht. Und ich meine, oft genug kaufen wir uns dann ein Auto und dann stellen wir danach fest, oh, es hat halt doch noch die eine oder andere Macke. Also ich sehe das bei meinem Vater, der kauft sich so alle paar Jahre ein neues Auto und das verbringt dann die ersten Monate eigentlich mehr Zeit in der Werkstatt als draußen, obwohl es immer neue Autos sind und teilweise auch Mercedes, also wirklich gute Neuwagen. Ja, also wo wir von glauben, dass es ein gutes Auto ist. Ich basiere das alles, was ich mache, immer auf Glauben. Weil die wenigsten Sachen habe ich wirklich ja in meinem Leben so durchschaut, dass ich wirklich sagen kann, ja, das ist jetzt, das ist so oder so. Ja, auch wenn wir es wissenschaftlich sehen, ich habe ja da auch dann meinen erstmal einen Glauben, wenn ich mit rangehe. Ich sehe das jetzt also Hypothese, genau. Als Historiker sage ich jetzt mal, es gibt so einen schönen Satz, der Historiker schafft sich sein Forschungsobjekt selber. Ja, ich finde irgendwas, das hat dann vielleicht irgendein, wie nenne ich es, einen Archäologe ausgegraben, irgendeine Münze, und ich denke, oh, die Münze, toll, da ist jetzt der und der römische Kaiser drauf, boah, dann ist die aus der und der Zeit und das, aber das alles, was ich jetzt sage, das interpretiere ich da schon rein. Ja. Ich glaube, dass es so ist, und darauf mache ich dann meine Erfahrung, sondern auch meine ganzen Schlussfolgerungen. Mhm. Ja, oder in der Anthropologie, Ethnologie, da gehe ich dann meinetwegen in irgendeine Local Community und schaue mir an, was die machen, und schreibe auf, die machen jetzt meinetwegen das und das Ernteritual oder so, und schreibe das dann auf, und dann kann ich davon glauben, dass es wahrscheinlich im Nachbardorf ähnlich ist, aber ich war ja nicht in dem Nachbardorf. Mhm. Ja, also Glauben haben wir immer, haben wir überall, wir glauben immer irgendwas. Nehmen wir allein jetzt mal ein ganz heikles Thema Impfstoffe im Moment. Glaube ich, dass sie helfen, glaube ich, dass sie nicht helfen? Kann mir keiner abnehmen, die Entscheidung. Ja, die muss ich selber treffen, glaube ich es oder nicht. Und da wir, selbst wenn wir Wissenschaftler wären, selbst dann wüssten wir es ja nicht 100%. Da können wir, haben wir Statistiken und sagen, also statistisch wird es dir helfen. Mhm. Aber vielleicht bist du der eine, bei dem es nicht anschlägt. Ja, kann ja auch sein. Also wissen kann das vorher keiner. Wir basieren eigentlich alles immer auf Glauben. Mhm. Und darum würde ich auch sagen, Glauben ist gar nichts Schlechtes. Das Ziel im Buddhismus ist es, dieser Glauben ist die Grundlage, auf der ich eine Erkenntnis am Ende bilde. Aber solange ich es nicht erkenne, muss ich natürlich glauben.
Ich habe mir den Satz aufgeschrieben, den du gesagt hattest im Vorfeld. Glauben ist wichtig, bis du es verstehst.
Ja, habe ich gut gesagt in dem Fall. Ich bin stolz auf mich. Genau. Ja, wir brauchen es so lange, wie wir es verstehen, und wir können... Wir sollten Buddha testen, wir sollten ihn prüfen, wir sollten
auch seine Lehre prüfen. Auch gesagt.
Hat er selber auch gesagt. Aber wir sollten jetzt nicht alles, was er sagt, immer in Ewigkeiten weiterprüfen. Irgendwann müssen wir zum Punkt kommen, wo wir sagen können, okay, glaube ich schon, dass es stimmt, erkenne ich jetzt erstmal an, baue meinen Weg darauf aus, trotzdem müssen wir immer wieder mal zurückgehen und auch alles, was wir so glauben, immer mal wieder hinterfragen.
Ja, wenn wir komplett ohne Urvertrauen durch die Welt leben würden, hätten wir ein sehr, sehr düsteres Leben.
Absolut.
Ja, das heißt, wir sind davon abhängig, dass wir Dingen, Glaubenssätzen vertrauen können. Weil nur das ist das, was uns auch zum Menschen macht.
Absolut. Dennoch ist Buddhismus eine Erkenntnislehre oder eine Erkenntnisreligion. Wir müssen am Ende, müssen wir es erkennen, aber bis dahin brauchen wir endlich Glauben, weil wir werden es nicht erkennen können vorher.
Ja, es sind spannende Fragen, mit denen ich das auch jetzt ganz gerne für heute beenden würde. Vielleicht können ja die Zuhörerinnen und Zuhörer über verschiedene Kanäle auch mal zu uns sprechen oder schreiben und uns sehr selber gerne. Vielleicht mal erzählen, was für sie der Buddhismus eigentlich beinhaltet, was für sie ein richtiger Buddhist ist.
Das wäre toll und spannend.
Und außerdem auch, welche Aspekte und Ziele möchtet ihr selber in eurem Leben manifestieren, die aus den buddhistischen Lehren kommen? Das würde uns sehr, sehr interessieren. Bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Freitag wieder machen ein neues Thema auf. Wir schließen das Kapitel Rad des Lebens jetzt.
Genau, wir schließen das jetzt.
Und wie gesagt, schaut euch das Bild an. Es ist jetzt nach diesen drei Folgen auch eines meiner Lieblingsbilder geworden. Ästhetisch schön. Und natürlich aber auch inhaltlich.
Ja.
Und ja, es lohnt sich, da immer wieder reinzuschauen, immer wieder sich selbst zu fragen, wo sehe ich mich da drin, innerhalb vielleicht des Rad des Leidens auch. Und ja, was kann ich für Schritte gehen, um da rauszukommen? Bis nächste Woche.
Bis dann. So, bevor wir die Episode heute ganz beenden, wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen, wie ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns immer über Fragen, über Ideen, Anregungen und gern auch über Erfahrungsberichte. Und das ist mir ganz wichtig, gerade wenn ihr vielleicht jetzt in dieser Jahreszeit euch allein fühlt, einsam fühlt, ob ihr in Quarantäne seid oder auch nicht, wenn ihr Bedarf habt, uns zu kontaktieren, wir melden uns bei euch, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar könnt ihr das über Facebook tun, auf unserer Instagram-Seite könnt ihr uns kontaktieren, ihr könnt uns über jede Podcast-Episode, dort ist ein Link, eine Sprachnachricht zukommen lassen und ihr könnt uns auch über unsere Website, dort über das Kontaktformular, das wir dort oben dann im oberen Rand der Website verlinkt haben, auch eine ganz konventionelle E-Mail zukommen lassen. Ja, wir freuen uns darauf und wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund!